Der Weltraum. Unendliche Weiten.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Schön, dieses Thema bleibt einem im Kopf hängen und ich denke mal, um der Serie, die wir gleich besprechen werden, gerecht werden zu wollen, müssten wir es eigentlich im Loop unter den kompletten Cast. Spiel's einfach nochmal. Ach, herrlich penetrant das Ganze.
Ja, ich finde, also der Klang der Blockflöte verliert der Melodie auch noch zusätzlich, also es geht in dieselbe Richtung wie die Melodie. Klang und Melodie vereinen sich quasi zu einem nervigen Ohrwurm.
Wenn man dasselbe Thema jetzt noch mit einem Metallhandschuh auf einer Tafel kratzen würde.
Ja, das würde noch zupassen vielleicht.
Das würde
und,
noch...
Dabei noch irgendwie niedliche Hasenkinderschlachten oder sowas in der Richtung, weil das passt irgendwie auch zu dieser Serie. Also ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, worum es geht. Es geht heute um die Sesamstraße? Nein.
Nein, es geht heute um eine Serie, die in 50 Jahren spielt, Sebastian.
In 50 Jahren,
richtig. In exakt 50 Jahren werden wir keine fliegenden Autos haben.
Nee.
Aber fliegende Raumschiffe
und fliegende
Hammerköpfe.
Richtig, wie heißen Dinge? Hammerhaie.
Hammerheads. Hammerheads.
Aber vielleicht, bevor wir damit anfangen, ich habe noch zwei Errata zur letzten Folge Doom. Und zwar der Werbespruch für John Romeros Daikatana war nicht Swallow it, sondern Suck it down. Das wollte ich noch richtig stellen. Und wegen der Induzierung von Wolfenstein 3D und Doom, Wolfenstein 3D wurde beschlagnahmt bei den Händlern, aber der private Besitz war erlaubt. Und der Grund war erstmal die Nazi-Symbole und es kommt wohl an der Stelle auch das Horst-Wessel-Lied drin vor.
Ach.
Ja. Und Doom wurde 94 aus den gleichen Gründen indiziert. Also nicht wegen dem Horst-Wessel-Lied, aber wegen dem Nazi-Symbol. Ich habe übrigens mir jetzt nochmal eine aktuelle Version von Doom besorgt und das Hakenkreuz im DM Schlag mich tot ist jetzt durch Anbringen einiger weiterer Querbalken in ein undefinierbares Gebilde.
So ein ähnliches Gebilde, wie man es von den Haltestellen kennt, wo dann die reingeritzten Hakenkreuze durch weitere Querbalken zu einem komischen Quadrat
Arrangement. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Nazi versucht, ein Hakenkreuz einzuritzen das erste Mal und noch nicht so richtig mit dem Rechts- und Linksabbiegen das raus hat und so.
Ja, mit dem Rechts- und Links, das ist auch schwer.
Ja, also wohl gerade für einen Nazi, hätte ich jetzt gedacht, da muss man wissen, wo rechts ist.
Ja.
Naja, egal.
Vielen Dank für diese Richtigstellungen.
Ja, so viel erstmal von mir.
Ja, ich hätte auch noch was einzubringen und zwar weise Worte von einem weisen Menschen zu einer aktuellen Situation.
Bitte.
Ich bin zutiefst besorgt über das, was hier geschieht. Sind wir denn plötzlich so furchtsam geworden? Sind wir denn so feige? Mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet. Wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, sind wir alle unwiderruflich gefesselt. Wenn die Freiheit irgendeines Menschen zum ersten Mal beschnitten wird, ist das ein Schaden für alle.
Ja. Danke, Jean-Luc Picard, für diesen Hinweis zur aktuellen Überwachungsdebatte.
Jawohl.
Ja.
Aber man soll ja Vertrauen in Demokratie haben und so weiter.
Ja.
Haben wir ja auch, ne, Sascha?
Ja, ja, haben wir.
Wir sind doch ganz...
Übrigens, wir haben noch was anderes, Sebastian. Und zwar in der jetzigen Woche quasi haben wir einjährigen Geburtstag.
Nein, echt?
Ja, ein Jahr tatsächlich, her? Tatsächlich.
Verdammt.
Vor einem Jahr haben wir hier gesessen, also vor einem knappen Jahr haben wir hier gesessen,
ja.
An dieser Stelle mit etwas wackeligerer Technik als heute.
Ja, und auch etwas wackeligerem Gesundheitszustand, wie ich mich damals erinnern kann.
Und heute sieht das schon richtig professionell aus.
Stimmt, obwohl der Tisch wackelt noch so ein bisschen,
aber was du
hier mittlerweile an Mikrofontechnik aufgefahren hast, das geht ja auf keine Kuhhaut. Mit Mikrofonkabeln so dick wie Kinderfinger.
So sieht's aus. Ja, lass uns doch mal zum Thema des heutigen
Tages
kommen. Apropos das Thema des heutigen Tages. Vielleicht kannst du es nochmal anspielen.
Ah ja, gute Idee.
Du musst erst die Bürste aus der Flöte holen.
Das habe ich mir so angewöhnt irgendwie. Mit die Bürste in die Flöte stecken. Was will uns das sagen? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Ich stelle mir bei dem Thema immer vor, wie unsere Hörer diesen Podcast mit Kopfhörern hören in der U-Bahn und selbigen angewidert in die Ecke pfeffern.
Genau, wir kriegen jetzt bestimmt Kommentare. Nehmen wir das nächste Mal bitte den Metallhandschuh und die Schiefertafel.
Ja, genau. Es geht um die Serie Space Above and Beyond.
Oder auf Deutsch Space 2063.
Genau, deswegen in 50 Jahren.
Richtig.
Hat sich die Menschheit ganz schön weiterentwickelt in 50 Jahren?
Ja, wir haben noch mehr Clusterfucks produziert als bisher, wie es aussieht, wenn es nach dieser Serie geht.
Was für Dinge?
Clusterfucks.
Das habe ich noch nie gehört. Was ist denn das?
Also ein herkömmliches Fax kennt man und Clusterfucks ist, nein, ein Gruppenfick. Sozusagen.
Ja. Damit also, sind wir jetzt bei iTunes explizit. Weil wir bei iTunes wären.
Da wollen wir auch nicht unbedingt hin.
Nee, wer will da auch schon hin?
Ja, ich meine jetzt die Vorgeschichte. Also Space erstmal ist eine Science-Fiction-Serie, wie ihr vielleicht schon unseren Äußerungen entnommen habt.
Oder dem Titel.
Oder dem Titel.
Der Serie, Space.
Ach so.
Damit ist nicht die Taste auf der Tastatur
ja, gemeint. Den Space gab es ja in der Vergangenheit auch schon. Den Weltraum meine ich jetzt.
Ja.
Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls die Menschheit. Aber
ich meine, wenn du Sea-Quest zum Beispiel nimmst, dann weißt du, das hat irgendwas mit Wasser zu tun.
Aber das spielt trotzdem auch in der Zukunft.
Stimmt.
Ja. Aber was haben wir gerade mal geredet?
Du wolltest sagen, worum es geht in der Serie.
Okay. Muss mir eigentlich ein bisschen aufhelfen. Ich erkläre, komme da später nochmal drauf. Irgendwie habe ich Probleme mit dieser Serie, irgendwas davon im Gedächtnis zu behalten. Vielleicht ist das irgendwie eine psychologische Blockade. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, also die Menschheit ist wohl nicht schlauer geworden inzwischen. Die Vorgeschichte, worum es eigentlich jetzt nicht in dieser Serie unbedingt geht, aber trotzdem sehr wichtig ist, ist, dass die Menschen halt angefangen haben, künstliche Intelligenzen und intelligente Roboter zu bauen in der Zukunft. Das ist nicht die Handlung der Serie.
Nee, aber das hat nur peripher was mit der Handlung zu tun.
Und die sind dann irgendwann intelligent geworden, haben rebelliert gegen die Menschheit. Und um quasi dann wieder diese künstlichen Intelligenzen zu bekämpfen, wurden dann Klone gebaut, wie in Star Wars, so In-Vitro-Klone, die auch nicht, die zwar menschlich waren, aber halt nicht von einer menschlichen Frau geboren worden sind, sondern direkt aus dem Tank rausgefallen sind und so hießen die dann ja auch als Spitzname Tanks.
Aber das waren im Gegensatz zu den Klonkriegern bei Star Wars, sahen die nicht alle gleich aus.
Das also
sehen
richtig.
Die nicht alle gleich aus. Jawohl. Sondern die sind schon, man hat also eine Samenzelle hier genommen, eine Eizelle dort und hat das Ganze in vitro befruchtet, deswegen heißen die ja in vitros.
Von treuen Patrioten und Strafgefangenen wahrscheinlich, wie man das so macht.
Und einem Tank halt großgezogen, deswegen heißen sie kurz auch Tanks.
Aber das hören sie nicht so gerne
eigentlich. Das hören sie nicht so gerne.
Das
ist aber alles Vorhandlung.
Das ist alles Vorhandlung noch aber ich meine, wir können das mal chronologisch einfach mal aufbauen. Die wurden halt so erzogen, also nur zum Töten ausgebildet quasi, also ohne große emotionale Intelligenz und so weiter, das ist ihnen alles nicht beigebracht worden, sondern die sollten ja nur kämpfen so, also weil die Menschheit, wie gesagt, nichts dazugelernt und so weiter, immer noch die pragmatischen Arschlöcher, wie man sie halt kennt. Naja, jedenfalls werden die halt auf die Replikanten, so heißen diese,
Androiden sie noch, ne?
Die Androiden hießen auch Replikanten. Wie
bei
Blade Runner, genau. Die sehen auch so, die verhalten sich auch ein bisschen so wie die Replikanten bei Blade Runner nachher.
Haben die auch so eine milchige weiße Flüssigkeit?
Nee, aber die sind am Ende, also gerade wenn sie am Ende ihres Lebenszykluses quasi stehen, auch so ein bisschen verhuscht, sag ich mal, wie diese eine.
Verhuscht.
Ja, verhuscht.
Schön.
So. Und die besiegen dann jedenfalls die Replikanten, diese Tanks. Und jetzt müssen die Tanks aber auch wieder in die Gesellschaft, sag ich mal, wieder reintegriert werden. Und da wird natürlich auch wieder nur Scheiße gebaut, wie man das so kennt. Also die werden so benachteiligt. Und am Anfang, in der ersten Folge der Serie, über die wir jetzt reden.
Wir sind jetzt immerhin schon am Anfang der Serie.
Wir sind jetzt schon am Anfang der Serie immerhin. Wird so ein Tank auch irgendwie angepöbelt, angemacht von irgendwelchen jugendlichen Schlägern?
Der soll gelyncht werden. Also angemacht ist, glaube ich, schon...
Er soll sogar gelyncht werden?
Ja.
Warum?
Ja, weil er ein Tank ist.
Nur deswegen, ne?
Ja.
Und er ist noch nicht mal irgendwie andersfarbig oder sowas.
Aber er sieht einfach ziemlich gut aus, hat lange Haare und da sind die Jungs wahrscheinlich ein bisschen neidisch.
Wahrscheinlich ein bisschen neidisch geworden. Und ja. Sie wollten lynchen. Er hat sich gewehrt. Und weil er ist ja auch zum Killen ausgebildet und so weiter. Also liegt ja nahe. Und aber jetzt als
und wird strafversetzt zum United Space Marines Corps.
So sieht's nämlich aus.
Weil er nämlich da Selbstjustiz geübt hat.
Richtig.
Und man dann haben die so gesagt, wenn du schon tötest, dann mach's bitte in unserem Auftrag. Jetzt gehst du zu den Space Marines.
Richtig. Und da hat er gesagt, naja, okay, dann mache ich das mal.
Widerwillig.
Widerwillig.
Und die ersten Folgen ist er eigentlich auch nur da. Da kommen wir nachher drauf,
wenn wir
die
Charaktere sprechen.
Also es geht kurz gesagt eigentlich darum, dass die Menschheit ihre ersten Schritte oder ihre zweiten oder dritten Schritte ins Weltall tut und jetzt sich dran macht, fremde Welten zu kolonisieren.
Was auch noch Vorgeschichte ist.
Das passiert aber im Pilotfilm.
Im Pilotfilm gibt es auch schon die Kolonie.
Ja, sie genau, also sie sind dabei, mit der ersten Rakete gründen sie eine Kolonie und die Kolonie wird aber dann von Außerirdischen angegriffen.
Ja.
Aus dem Nichts, einfach so.
Man wusste vorher nicht, dass es Außerirdische gab. Also die Menschen waren, wie auch im Vorstand werden immer schön gesagt wird, wir haben gedacht, wir wären allein.
Genau, waren sie aber nicht.
Waren
sie Pech
nicht.
Gehabt, wurden Pech sie gehabt. Angegriffen, Kolonie platt gemacht und daraufhin war die Menschheit im Krieg.
Krieg! Krieg ist geil.
Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen der Anspruch der Serie. Auf jeden Fall kämpfen sie dann gegen die Chicks und wir begleiten eine Kompanie, nämlich die 58. die Wildcards, wie sie sich nennen, bei ihrem Kreuzzug gegen die Chicks.
Richtig. Also das sind alles Raumjägerpiloten, diese Kompanie, diese Wildcards.
Nein, sie kämpfen zu Wasser, zu Boden und in der Luft.
Deswegen also stimmt,
Space Above and Beyond.
Das sind Space Marines, aber naja, also stimmt, nee, hast schon recht. Also die kämpfen nicht nur in Raumschiffen, aber sie können auch alle Raumschiffe fliegen, sind alles Piloten, Kampfpiloten. Aber sie können halt auch auf dem Boden irgendwie Häuserkampf machen und sowas alles. Sind halt voll die harten Jungs und Mädels. Also wirklich, ich denke mal, jedes Klischee, dass man sich so von so einer US Marines Serie erwartet, wird er auch erfüllt.
Fängt damit an, dass im Pilotfilm ein Mensch aus Full Metal Jacket einen Gastauftritt hat und seine Rolle eigentlich wieder aufnimmt. Wir haben eben nachgeguckt, wie er heißt, Sebastian Vettel in seinem Buch. Ihr kennt ihn bestimmt, diese eine Szene, wo er die ganzen Rekruten anschreit, der Sergeant.
Also der Schauspieler heißt R. Lee Ermey. Jetzt in Space heißt er Lieutenant Bogus oder Bogus oder Bogu.
Das klingt nach einem Decknamen.
Das klingt nach einem Decknamen. Lieutenant Bogus. Mein Name ist
Lieutenant Bogus.
Jedenfalls, ihr kennt ihn aus Full Metal Jacket als den Ausbilder Schmidt, also als den Ausbilder hier.
Jetzt lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals.
Den meine ich. Und der ist da auch wieder Ausbilder.
Und spielt quasi sich selbst. Also die Rolle aus
Full Metal
Jacket, aber er darf jetzt keine Marines im Vietnamkrieg anscheißen, sondern Space Marines.
Ja, was auch schon so ein bisschen, also ich fand das irgendwie ein bisschen lustig eigentlich, den da so zu sehen, wieder in seiner selben Rolle, bloß jetzt bei den Space Marines. Und das war schon so der erste Hinweis für mich, dass die Serie irgendwie so ein bisschen zwischen ernsthaft und campy oder lustig, Parodie fast ein bisschen hin und her springt. Was teilweise der Serie nicht unbedingt gut tut. Aber dazu später mehr.
Dazu mehr. Kommen wir erstmal zu den Charakteren.
Lass uns die Charaktere erklären.
Da spielt nämlich eigentlich Nathan West die Hauptrolle. Also das ist quasi der Charaktername. Er war ursprünglich mit vorgesehen für das Kolonieprogramm, ist dann aber kurzfristig runtergeflogen von der Liste, versucht sich erst an Bord der Rakete mit hinzuschmuggeln. Das wurde natürlich entdeckt. Und als dann diese Space-Kolonie angegriffen wird mit seiner Freundin, dort quasi meldet er sich zu den Space Marines, um halt seine Freundin zu finden.
Richtig.
Und das zieht sich so ein bisschen durch die Serie.
Das hält auch so ein bisschen die Serie zusammen. Die Serie übrigens nur eine Staffel lang ist, mit 24 Folgen, glaube ich, Sascha.
Ich glaube 22 plus Pilotfilm.
Plus Pilotfilm.
Der meistens in zwei Folgen aufgeteilt,
aber ja.
Kommen wir auf die magische Zahl von 24 Folgen.
Genau, aber ich muss sagen, er hat schon sehr viel Bildschirmzeit und auch sehr viel Dialoge. Also er ist schon auf alle Fälle auch ein Major Main Character. So. Nicht nur Major West, sondern auch Major Main Character.
Major ist er, glaube ich, nicht, das ist Lieutenant.
Das ist Lieutenant. Lieutenant West und Major Character.
Toll.
Das darf
und General Failure ist er auch noch.
General Failure und Auto Iris.
Auf einen
Manuel Fokus.
Dann lächelt dich von deinem Computermonitor, auf dem die Besatzung, beziehungsweise die Hauptdarsteller schön aufgelistet sind, eine junge Dame an, nämlich Kristen Cloak.
Ja, eine sehr attraktive Schauspielerin und trägt den Charakternamen Shane Wanson.
Und sie ist die Kommandantin der 58. der Wildcards.
Richtig. Aber wenn sie die Kommandantin ist, was ist denn dann eigentlich der Dings, der...
Also sie ist dann quasi die operierende Kommandantin.
Also sie ist quasi im Feld. Und der andere, es gibt noch einen anderen Kommandanten, der, kommen wir dem gleich zu, der gibt dann immer von dem Großschiff aus die Befehle
sozusagen. Genau, der ist meistens nicht im Einsatz, sondern der hat quasi das Oberkommando.
Aber Shane hat ja auch eine sehr interessante Hintergrundgeschichte.
Genau, ihre Eltern wurden nämlich von Replikanten getötet. beide am gleichen Tag, logischerweise. Also das Haus, in dem die Eltern, und sie hat sich, glaube ich, dort im Wandschrank versteckt, oder wie war das?
Ja, auf dem Dachboden.
Auf dem Dachboden.
Mit ihren beiden Schwestern zusammen.
Genau, und deswegen passt sie immer so auf ihre Schwestern auf und möchte sich auch ein bisschen emanzipieren und in der Welt behaupten, auch als Frau, ein Nudeldiplom, und meldet sich deswegen zu den Space Marines.
Ja, also sie hat wohl, so wird zumindest irgendwie das suggeriert, die Schnauze von ihren Schwestern voll. Sie hat, musste quasi, seit sie irgendwie Teenagerin ist, sich um die Familie, also die Restfamilie halt kümmern und hatte dann irgendwie keinen Bock mehr und so nach dem Motto, bevor ich jetzt noch weiter Babysitter spiele, oder sie sind jetzt alt genug, die Blagen, die können es auch mal ein bisschen für sich selber da hier anschaffen gehen, und da gehe ich halt zu den Space Marines.
Space Marines!
Space Marines!
Dann haben wir noch Cooper Hawks. Den wir eben schon erwähnten, das ist dieser Tank,
genau,
der in vitro,
sozusagen.
Der im Laufe der Serie immer mehr Haare verliert, aber nur von der Länge her. Also am Anfang hat er noch eine wilde Mähne auf dem Kopf und ist der Rebell und er möchte eigentlich gar nicht, er ist als Strafversetztin und er bringt die anderen auch immer ein bisschen in Schwierigkeiten und ist auch der Erste, der sich mit den kommandierenden Offizieren anlegt,
ja,
und manchmal auch so ein bisschen für Ärger sorgt, und am Anfang will er halt auch gerne mal rebellieren oder einfach getötet werden im Einsatz. Und ich muss mal kurz den Herrn Palk wegdrücken, der mich hier anruft während des Podcasts.
Unglaublich, wusste der das?
Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall sich bereit erklärt, mit uns zusammen unser Experiment zu machen.
Das Experiment.
Das Experiment.
Was für ein Experiment?
Das, wovon wir gestern gesprochen haben. Ich habe Sebastian nämlich zum Geburtstag eine Clone Wars DVD geguckt.
Geschenkt.
Ah, ja. Mit dem Versprechen abgeluchst, quasi eine Art Livecast zu machen, dass wir mal diese Folge gucken, ja, und unsere Eindrücke live ins Mikrofon schwadronieren. Ja. Und er freut sich schon, wie man hört. Und Falk hat sich bereit erklärt, mitzumachen.
Ah, okay.
Ja. Das heißt, wir werden mal zu dritt mit viel Alkohol vermutlich, um das zu ertragen, eine Folge Dings gucken.
Dessen Hooray. Namen
wieder vergessen. Einfallen ist. Clone Wars, genau, so hieß es. Weil wir bei Replikanten einmal sind.
Die Clownkriege.
Die Clownkriege.
Wozu brauchen sie das ganze Lachgas? Wir sind Clowns, ich brauche die für die Sahnetorten.
Naja. Dann haben wir noch Vanessa Demphaus. Codename Herz Ass.
Codename Token Schwarz Black People.
Token Ring. Sie ist Nukulartechnikerin.
Richtig, sie ist Atomphysikerin und Quanten-Nukulartechnikerin.
Nukular.
Das Wort heißt Nukular.
Ach, wie auch immer.
Nukular.
Sie ist quasi auch so leicht nicht psychopathisch, sondern telepathisch veranlagt.
Ach, telepathisch?
Ja, kommt in einer Folge raus, weil sie, leichte, so ein bisschen wie Troy Light. Diana Troy Light.
Sie spürt Gefahr und so ein Kram, ne?
Ja, oder genau.
Böse Absichten. Sie kommt irgendwie aus einer kaputten Beziehung irgendwie, mit einem verheirateten Mann, geschiedenen Mann mit Kind irgendwie, und das Kind mochte sie aber nicht. Und
genau.
Dann ist, glaube ich, noch
der Mann mit ihrer Freundin durchgebrannt.
Genau, der Mann ist dann noch mit ihrer besten Freundin durchgebrannt und so. Und dann hat sie gesagt, nee, komm, hier, leck mich am Arsch, ich geh jetzt auch zu den Marines.
Genau, dann lerne ich, wie man schießt.
Richtig. Und dann komme ich wieder.
Ja. Ja. Dann gibt's noch, heißt der Paul Wang? Ja, tatsächlich, Paul Wang.
Wang.
Wie der Name schon sagt, ist er Asiate. Hat aber einen total geilen Schauspielernamen, nämlich Joel El Fuerte oder sowas, ne?
Joel de la Fulente.
Genau. Das klingt dann irgendwie, Joel de la Fulente klingt irgendwie mehr so
Fuente. Fuelente.
Also Fuente klingt dann wieder asiatisch, aber sonst klingt es dann irgendwie mehr so, als wäre er aus Südamerika oder so.
Fuente, ja, es könnte Spanisch sein.
Wie ist das Spanisch?
Joel de la
Fuente. Spanische Depeschendienst.
Background-Geschichte von ihm.
Hat er überhaupt eine?
Er ist ein bisschen blass. Er ist ein bisschen blass und hat manchmal einen lustigen Spruchauflage.
Ja, er ist der freundliche Asiate.
Der freundliche,
wie heißt der
höfliche Asiate.
Der höfliche Asiate. Wie hieß der bei Indiana Jones? Mit der Kappe?
Shorty.
Shorty.
Mr. Jones!
Genau der.
Okidoki, Dr. Jones, home with your potato!
Nein, er wurde 2040 geboren und wuchs in einem Ghetto. Ich lese jetzt mal von der Besatzungsliste hier runter. Wuchs in einem Ghetto in Chicago auf und hat deutliche Schwierigkeiten mit den militärischen Strukturen. Und verheimlicht er durch seine humorvollen Eskapaden. Er ist so ein bisschen auch wirklich so ein bisschen Comic Relief. Er ist, glaube ich, auch derjenige, der den Pupser lässt in der letzten Folge, ne?
Ach so, aber der meinte doch irgendwie, das hätte. Naja, egal. Und dann natürlich.
Und er ist Baseball-Fan.
Er ist Baseball-Fan.
Er ist Baseball-Fan.
Auch das noch.
Ja. Und dann gibt es natürlich den coolsten Charakter der Serie, der quasi auch jede Internetseite ziert, die sich mit der Serie befasst.
T.C. McQueen.
Ja, auch er ist ein Tank und hat vorher ein Squadron, nämlich die Dark Angels,
kommandiert.
Die sind in der ersten Schlacht gegen die Chicks gnadenlos aufgerieben worden. Er ist kampfunfähig seitdem. Und ist deswegen nicht mehr im Einsatz, aber kommandiert halt die 58er, die am Anfang so ein bisschen als Kids bezeichnet, auch zwischendurch immer noch. Und er ist so ein bisschen die Vaterfigur. Die strenge, aber gerechte, sehr gerechte vernünftige Vaterfigur. Vernünftig, nicht immer vernünftig. Er ist manchmal auch so ein bisschen Hitzkopf. Er muss dann irgendwann gegen Chigi von Richthofen kämpfen, weil sein bester Freund ja auch getötet wird. Es gibt einen total... Das werden wir während der Schlacht auch ständig hören. Dieses Thema. Oh, ja, und ist halt ziemlich cool. Eine coole Sau.
Ja.
Und dann gibt's noch Commodore Ross, der nicht zu verwechseln ist mit Admiral Ross.
Und auch nicht mit dem Commodore 64.
Er ist der Kommandant der USS Saratoga. Und ich bekomme 5 € für die Wortspielkasse.
Niemals!
Auf der Saratoga sind die quasi stationiert. Das ist so eine Art Flugzeugträger im All. Und da kommen wir auch schon zur ersten Inkonsistenz der Serie. Nämlich, die mir gerade eingefallen ist.
Komm nicht auf, Sascha.
Die Menschheit wähnte sich alleine im All und fängt an, die Monde zu kolonisieren.
Meinst du, warum die jetzt Flugzeugträger haben?
Warum haben die eine komplette Space-Raumflotte mit Geschützen?
Nee, stopp. Die haben, glaube ich, diese Replikantenkriege, haben sie schon im Weltraum geführt.
Ach so,
okay. Das war noch aus den Replikantenkriegen, weil wir den Replikanten sowas gerade mal noch erklären.
Ja.
Also warum die eigentlich durchgedreht sind. Also die sind nicht nur immer intelligenter geworden und so weiter, sondern irgendwann hat da ein Aber-Fan, ein Wissenschaftler, der auch Aber-Fan war.
Aber-Fans sind böse.
Aber-Fans sind böse, wie wir jetzt gelernt haben. Den Replikanten in ihr Programm reingeschrieben, take a chance.
Take a chance. Ach, deswegen Aber-Fan.
Ja.
Ah, I see. Er war neidisch auf seinen Mitprogrammierer, der den ganzen Ruhm eingeheimst hat und hat deswegen diese Codezeile mit reingebracht.
Take a chance. Und take seitdem chance. Sind die Replikanten nämlich nicht nur glücksspielsüchtig, also jetzt wortwörtlich glücksspielsüchtig, die zocken die ganze Zeit irgendwie rum. Also alles, von russisches Roulette über Mau Mau bis hin zu Fang den Hut, keine Ahnung.
Siedler von Katan.
Oh,
StarTech CCG.
Ganz, ganz schlimm. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen? Ping-Pong, ja, also... Nee, stimmt, das ist kein Glücksspiel.
Pong.
Aber die möchten halt alles, was irgendwie mit Glücksspiel zu tun hat eigentlich. Und daraufhin haben die halt auch wirklich revoltiert und haben gesagt, hier, die lassen uns nicht zocken, nehmen ständig die Würfel weg und die Heimerhütchen und so weiter. Jetzt machen wir hier mal einen Weltkrieg gegen die...
Jetzt machen wir ordentlich Mau-Mau.
Ist auch nur so mau gelaufen für die dann, also weil sie haben ja mehr oder weniger verloren. Aber es haben sich auch nicht alle Replikanten an dieser Revolution beteiligt, weil, wie gesagt, mit Take a Chance, da kannst du ja alles machen so, ne? Das ist,
Wobei einige der Überlebenden, sich jetzt den Chicks angeschlossen haben.
Richtig. Einige der Überlebenden oder kollaborieren zumindest mit den Chicks. Also die fliegen nicht für die, aber die beliefern die zum Beispiel mit diesem komischen Treibstoff, den die ja immer abbauen irgendwie im Weltraum.
Genau, und beaufsichtigen die Sklavenminen.
Die Chick-Sklaven-Minen.
Genau, wo die Sklaven, unter anderem die Freundin von Dings West.
Nathan.
Irgendwas abbauen.
Ich weiß aber auch nicht mehr, wie das Zeug heißt. Aber sie brauchen es, glaube ich, ganz dringend, um ihre Schiffe anzutreiben oder sowas. Die Schiffe. So, was machen wir als nächstes jetzt?
Charaktere habe ich abgehakt. Charaktere, Replikanten und Chicks müssen wir noch erklären.
Ja, die Chicks, also wie gesagt, die greifen halt plötzlich diese... Die Chicks oder die Bitches nennen wir sie auch manchmal.
Das ist ein bisschen wie die Frogs bei Orion.
Total. Also jetzt nicht mehr Frosche, sondern Hühner. Genau. Aber mit G am Ende.
Genau. Und du hast rausgefunden im Urban Dictionary, dass es ein Schimpfwort sein soll.
Ja, und zwar für asiatisch-afrikanische Mischlinge.
Aha.
Wie das jetzt zustande kommt, überlasse ich den... Lesern, Hörern selber sich auszudenken.
Auf jeden Fall weiß man nicht viel über die Chicks. Sie tragen meistens einen Raumanzug.
Man sieht sie nicht bis zur Folge 20.
Man sieht sie bis zur letzten Folge oder vorletzten Folge eigentlich nicht, wie sie wirklich aussehen. Man weiß eigentlich auch nicht viel über ihre Motivation, warum sie die Siedlung da angegriffen haben, auch bis zur vorletzten oder letzten Folge. Das wird
ein bisschen erklärt nachher, genau.
Da wird es ein bisschen erklärt. Und ja, die haben coole Raumschiffe.
Die Raumschiffe, also während das Design der irdischen Raumschiffe halt sehr an Kampfjets beziehungsweise auch halt so Flugzeugträgern oder sonstigen Marineschiffen irgendwie orientiert ist, sehen die schick Raumschiffe mehr so aus Richtung Wing Commander, die Kilrathi, habe ich gedacht.
Ja.
Also halt so komische, unsymmetrische, aus komplizierten geometrischen Vielecken zusammengesetzte Dinger.
Ja, wo man nie sowas, die großen, das sind so wie große Diamanten im Weltall sozusagen, die Mutterschiffe.
Das sind die Carrier, ja.
Und die kleinen Fighter erinnern mich immer so an Y-Wings so ein bisschen.
Nee, mich überhaupt nicht. Mich
und an Minbari.
Ich glaube, die erinnern mich so ein bisschen aus alten so Biologie-Lehrfilmen, die Antikörper irgendwie
sind. Das war einmal das Leben?
Nee, da sind das ja so Mücken irgendwie, weil es war immer das Leben. Ich weiß es gerade nicht. Ja, so wie so eine Hand, wo Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger ausgestreckt sind irgendwie so ein bisschen. Bloß halt symmetrischer.
Die rechte Handregelung?
Die rechte Handregelung, Regel.
Du könntest jetzt immer so Trenner machen. Wir sind aber einmal bei den Raumschiffen jetzt.
Wir sind bei den Raumschiffen,
lass uns weiter. Lass uns mal über die Raumschiffe. Du wolltest auch die Trickeffekte schon ansprechen. Die Serie ist von 94, 95, ist quasi nur eine Saison gelaufen.
Ja.
Hat Sebastian ja auch schon angedeutet. Und, was heißt angedeutet? Klar gesagt hat er es.
Tja.
Diese Raumschiffe sind so gut gestaltet, dass sie echt Trickeffekte heute immer noch relativ gut aussehen. Zumindest die Hammerhead-Sequenzen. Also wenn dann irgendwie von der Saratoga aus die Raketen abgeschossen werden, sieht das schon sehr nach Babylon 5 aus, so ein bisschen. Also sieht man, dass es aus einem damaligen Computer kommt.
Ja.
Aber ansonsten lässt sich das noch ganz gut sehen. Wir haben eben den Pilotfilm nochmal geguckt, wo dann der Drill-Sergeant auf dem Rollfeld steht und seinen Stock an den Hut hält, während die Hammerheads starten. Und das sieht schon geil aus.
Nicht nur das, also du hast auch gerade eben gesagt, ein großer Teil der Kulissen, also im Vorgespräch hat er es mir gesagt, noch nicht jetzt hier im Cast, dass ein großer Teil der Kulissen halt wirklich gebaut worden ist und halt wenig mit Computeranimationen oder so wenig wie möglich mit Computeranimationen und Matte-Painting gearbeitet worden ist. Und der Pilotfilm ist, glaube ich, in Australien gedreht worden.
Genau.
Und da hast du mir vorhin erzählt, als sie diese Hammerhead-Modelle importiert haben. Also die
das waren ja keine Modelle, das waren ja richtige...
Das waren die 1:1-Modelle.
Hat ein russischer Fotograf, russischer Matrose, die Dinger fotografiert, als sie dann verschifft wurden, weil er sie für einen Prototyp eines amerikanischen Kampfjets gehalten hat, eines neuen. Also so realistisch waren die. Und es gibt diese Flugzeugträger, in Anführungszeichen, also die Saratoga zum Beispiel, die sieht eigentlich nur recht eckig aus. Und mit vielen, vielen Öffnungen. Oben sind Geschütze drauf, unten sind die Hangartore für die Hammerheads und die anderen, ja, Transporter. Und es gibt eine richtig coole Sequenz. Es gibt sehr viele coole Sequenzen. Du hast eben gesagt, es ist so ein bisschen wie Star Wars Light. Das stimmt irgendwie auch.
Also Wing Commander, finde ich.
Wing Commander. Du hast aber auch diese Kamerafahrten entlang der Raumschiffe oder die Raumschiffe, die langsam an, ja, der Kamera vorbeigleiten und sowas. Also es hat so ein paar Star Wars Reminiszenzen. Und es gibt eine Folge, die habe ich im letzten Mal gesehen, da geht halt ein Flugzeugträger verloren, die Eisenhower, das weiß man aber nicht. Also die rufen dann quasi die Eisenhower und die kommt dann so ins Bild gefahren und dann erst als sie quasi so mit einem Drittel im Bild drin ist, sieht man halt, dass nur noch das Cockpit, also der vordere Teil der Eisenhower, ja, komplett war und der Rest ist einfach ein Stahlgerippe.
Ja.
Also so ziemlich geile Effekte auch.
Auf alle Fälle. Und wie nennt man das, Choreografie,
ja,
der Luftkämpfe, ist halt natürlich auch schon, also ich sag mal, aus den Weltkriegs, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Star Wars, so in der Reihe, das reiht sich da nahtlos ein, ja, also die typischen Aufnahmen, wenn zum Beispiel aus einer Staffelformation Angriff geschrien wird und dann von links nach rechts klappen die dann einzeln zur Seite weg, diese Flugzeuge, so, oder diese typischen, ja, Dogfight, sagt man, glaube ich, im Fachjargon, also diese Kämpfe Raumschiff gegen Raumschiff, da hat man halt wieder diese Weltkriegsfilm-Optik, sag ich mal. Und aber halt mit Raumschiffen. Und während sie komischerweise die Raumschiffe sich bei Kämpfen verhalten wie Flugzeuge, scheinen sie sich aber dann bei so Andockmanövern wieder zu verhalten wie richtige Raumschiffe. Also wenn zum Beispiel, sag ich mal, es kommt ein Raumschiff, das ans andere andocken will, dann feuern die Thruster einzeln in die richtige Richtung. Und wenn zum Beispiel das Schiff anfängt, sich zu drehen, dann hört es auch nicht mehr auf, sich zu drehen, bis die Thruster halt in die entgegengesetzte Richtung wieder feuern. Also das ist dann wie bei Babylon 5 auch wieder realistisch, aber andererseits wollte man für die Optik halt wieder das Flugzeugverhalten gerne haben. Deswegen kippen die Dinger auch ab, bevor sie irgendwie die Kurve fliegen und so ein Kram. ja,
dass gehen wir mal, wieder auffällt.
Da muss man halt dann zwischen Stil und Realismus quasi dann einen Kompromiss finden, was aber ganz gut gelungen ist in dieser Serie.
Also nicht nur die Raumschiffkämpfe sehen gut aus. Ich habe jetzt an der Folge nochmal geguckt als Vorbereitung für diesen Cast, wo ein Bodenkrieg quasi, da haben sie ein Flugfeld erobert, das wird dann angegriffen und dann gibt es einen Luftangriff.
Ja.
Und es gibt Explosionen und die Leute springen in Gräben. Also es ist einfach... sehr teuer gemacht sieht es halt aus. Es sieht halt richtig aus wie wirklich so ein Zweiter Weltkrieg-Film.
Also einer von aufwendigeren.
Und extrem aufwendig.
Ja, oder auch so Kleinigkeiten, dann zum Beispiel, wenn irgendwie im Raumschiff, da hat man es ja immer, dass dann in Science-Fiction-Filmen im Cockpit immer die blinkenden Lichter sind und die irgendwelche Positionsanzeigen, die aber meistens nicht mit dem korrespondieren, was gerade passiert. Also auch bei Star Trek wird oft der Fehler gemacht, irgendwie die Enterprise fliegt nach links, aber auf dem Hauptschirm gehen die Linien, die irgendwie die Flugrichtung anzeigen, weiter geradeaus. Nicht so bei Space. Wenn da irgendwie jetzt 30 Grad Backbord angeordnet wird, dann sieht man, wie die Gitterlinien auf dem Monitor sich 30 Grad irgendwie drehen. Ich weiß nicht mal, in welche Richtung welche
Backbord war. Ich würde sagen Backbord.
Backbord, glaube ich auch. Ja. Und wenn irgendwie gesagt wird, das Schiff greift von da und da an, dann kommt der Lichtpunkt auf dem Radarschirm auch aus der richtigen Richtung. So. Und diese, sag ich mal, Detailtreue, die findet man nicht nur bei Luftkämpfen, sondern auch dann, wenn sie auf dem Boden irgendwie sind und sich dann wie echt aus so einem SWAT-Trainingsfilm irgendwie sich gegenseitig Deckung geben und dann geht der eine vor und dann hier Deckung und da Deckung und hier, ich lade nach, du musst jetzt schießen und so weiter. Das ist von Militärfans oder von Militärfans für Militärfans gemacht worden, glaube ich.
Also ich finde es insgesamt sehr gut choreografiert, nicht nur die Raumkämpfe, auch die Bodenkämpfe sind einfach auch von der Schnitt- und Kameraführung einfach ziemlich genial. Ich finde die recht gut geschnitten. Es gibt einen legendären, der ist mir immer noch in Erinnerung geblieben, Raumkampf zwischen McQueen und Chiggy von Richthofen. Er lässt sich quasi wieder raumtauglich operieren, damit er persönlich Rache nehmen kann, weil eine Freundin von ihm quasi gestorben ist im Kampf gegen Chiggy von Richthofen. Und er will ihn jetzt quasi, was bisher noch keiner geschafft hat, alleine aus dem Weltall pusten. Und macht das während der Beerdigung seiner Freundin. Und das ist quasi immer gegenüber geschnitten, diese Beerdigung und der Raumkampf. Und immer wenn die Soldaten auf der Saratoga halt Salutschüsse abfeuern, zu Ehren der gefallenen Kameradin, feuert er halt seine Blaster sind's nichts, also Maschinenwehrsalven auf Chiggy von Richthofen.
Ja.
Und dazu natürlich eine total abgefahrene, geile Musik.
Ich glaube, bis Folge 15 ungefähr das einzige Thema, das ihr zu hören bekommen werdet. Also gewöhnt euch schon mal dran. Ich fand's nicht so toll. Also ich hab's ja oft so mit Film- und Serienmusiken und so weiter. Und dieses Thema hat's, also jetzt mittlerweile muss ich sagen, jetzt gerade, weil wir es jetzt, glaube ich, letzten 3 Stunden die ganze Zeit vor uns hingezoomt haben, jetzt krieg ich's auch nicht mehr aus meinem Kopf raus. Es ist furchtbar.
Ihr werdet es nie wieder aus eurem Kopf kriegen.
Bitte.
Ich finde es auch teilweise, wenn wir bei Musik sind, teilweise...
Nee, lass uns gerade noch über diese Sache mit der Beerdigung sprechen,
ja.
Weil das ist nämlich symptomatisch für diese Serie. Die drückt auf die Tränendrüse, wo es geht. Und ich hatte noch nie bei einer Science-Fiction-Serie so oft ein Kloß im Hals, außer vielleicht bei Wing Commander, und das absolut gegen meinen Willen, weil ich wollte mich eigentlich nicht von dieser Serie manipulieren lassen. Ich habe, während ich das geguckt habe, schon damals in meinem jungen, zarten Alter von, wie alt waren wir, 18, 17?
Um Dreh rum, ja.
Gemerkt, dass es irgendwie so eine Kriegsverherrlichungsserie eigentlich, zu weiten Strecken zumindest ist. Also gibt es zwar dann auch irgendwie noch so ein bisschen andere Gesichtspunkte, die ja nachher noch aufkommen, aber eigentlich hat das sowas von Lanzerromantik, um das schöne Wort mal anzubringen.
Das hast du vom Wortvogel.
Das hatte ich schon vor dem Wortvogel. Aber stimmt, also danke Thorsten Devi für deine schöne Science-Fiction-Jahrbücher 1994, 95, 96,
96, 97 und 97, 98. Die hat der liebe Thorsten Devi zum Download als PDF zur Verfügung gestellt.
Unter www.wortvogel.de.
Ohne www. Wortvogel.de.
Einfach nur wortvogel.de.
Genau, und dann einfach mal suchen.
Genau, da findet er ein bisschen was dazu. Und dieses, das ist halt ständig irgendwie... Charaktere als sympathisch eingeführt werden und die müssen dann leider sterben.
Und Charaktere, die nicht sympathisch sind, auch dementsprechend eingeführt werden. Also man hört schon quasi an der Musik, oh, das ist ein fieser Map.
Aber die wenigsten sterben alleine, also nicht so wie im richtigen Krieg, wo dann irgendwie auch meistens dann gleich die ganze Kompanie ausgelöscht wird oder so. Meistens ist es dann doch, wenn dann irgendwie ein wichtiger Charakter stirbt, doch jemand in der Nähe, der ihm schön in den Armen hält und sagt irgendwie so, stirb nicht oder so, und der andere dann so, doch, bäh.
Und sehr lustig ist auch, es gibt so mehrere Episoden, da sieht man halt diesen Kern der 58er und dann kommen noch so 2 namenlose Charaktere dazu oder 3, die auf einmal die waren letzte Episode noch nicht da. Die sind auf einmal da mit in diesem Squad jetzt drin und man weiß ganz genau, ich glaube, die werden das Ende der Folge nicht mehr erleben.
Brauchst du den Namen nicht zu merken?
Genau.
Das war öfters so. Also auch wirklich, dass wichtige Charaktere oder Hauptcharaktere quasi neu eingeführt worden sind, mit Begründung und so. Wenn die nicht zum Kernteam gehört haben, wusstest du vorher, die sind weg und es, glaube ich, ist auch, war auch immer so.
Es gibt diese eine Folge Sugar and Dirt, die ich ja im Vorfeld geguckt habe auf der Fahrt nach hier. und da ist es wirklich auch so, man weiß genau, was kommt, aufgrund der Musik halt auch. Also dann gibt's einen einzelnen Chick, der irgendwie da rumfliegt und dann sagen die, ah, die, wir wollen keine Chicks in unserem Luftraum haben und dann schicken sie halt so einen Squad los. Und dann sagt dann der Squad-Leader, ach, den hole ich mir, macht schon mal meine Medaille klar. Und du weißt ganz genau,
ach komm. Falscher Satz.
Ach, tot. Und Pathos. Sie lassen wirklich kein Klischee aus. Wir haben ja schon gesagt, Full Metal Jacket, der Drill Sergeant ist mit dabei.
Richtig.
In dieser einen Folge erobern sie quasi einen Airport oder eine Airbase und stellen natürlich dann die Erdenfahne auf. Genauso wie auf diesem einen Foto mit der, wo die GIs die US-Fahne aufrichten. Ganz berühmt, diese drei Soldaten, die dieses
Flagge, du meinst dieses Denkmal quasi.
Dieses Denkmal.
Was es auch als Uhr gibt und als Kaminaufsatz.
Und genau so die gleiche Einstellung mit der Sonne, mit der untergehenden Sonne. McQueen ist wohl auch ausgewiesener Militärhistoriker.
Ach nee.
Und er führt dann immer irgendwelche Vergleiche an, wie gehen wir jetzt vor, wie lässt sich das zum Beispiel mit dem Kampf der Alliierten gegen die Nazis vergleichen oder mit der Schlacht im Pazifik gegen die Japaner. Er führt dann immer welche Beispiele an. Und dann ist zum Beispiel eine Episode auch gewidmet den Vätern und Großvätern, die bei der Schlacht von Schlacht mich tot gefallen sind im Zweiten Weltkrieg. Darauf wird aber in dieser Folge Bezug genommen, weil diese Schlacht halt den Drehpunkt, den Wendepunkt gebracht hat beim Kampf gegen die Japaner.
Ja.
Und so wird dann in dieser Folge dieser Angriff, der dort gefahren wird, den Wendepunkt bringen in der Schlacht gegen die Chicks.
Also von daher, wie haben die das hingekriegt? Einerseits, also es wird ja schon auf die, sag ich mal, Gräuel des Krieges irgendwie, es wird ja thematisiert. Also zum Beispiel diese Geschichte von der Shane. In einer Folge wird das dann halt aufgeklärt, so ein bisschen, was genau jetzt die Gründe waren dafür, dass die Replikanten ihre Eltern umgebracht haben. Und es war einfach so, die Replikanten haben Kopf oder Zahl geworfen. Bei Kopf nehmen wir das Haus, bei Zahl das andere Haus. Die wollten einfach nur irgendjemanden umbringen. Und dann halt ist die Wahl auf dieses Haus gefallen und die Szene, wo sie dann halt, man sieht nicht, wie die Replikanten die Eltern erschießen, man sieht halt nur die Gesichter der Kinder auf dem Dachboden, die das beobachten aus der Ritze. Und das jagt einem schon irgendwie den kalten Schauer über den Rücken halt einfach. Also man kann jetzt nicht sagen, dass du irgendwas groß verherrlicht wirst. Aber trotzdem habe ich die ganze Zeit das Gefühl, das ist eine Pro-Kriegsserie.
Ja. Und ich glaube aber, dass die einfach sich der Klischees total bewusst waren.
Ja.
Bei der Produktion. Das in der Folge, die wir eben gesehen haben, gibt es zum Beispiel eine totale Schnulzszene, die natürlich auch mit extra lauter Musik unterlegt ist, wo man denkt, oh nein, jetzt fängt er jeden Moment wahrscheinlich noch an zu salutieren oder was weiß ich was. Nicht die Musik. Sebastian nimmt schon wieder die Flöte an den Mund. Das war eine andere. Und dann kommt aber eine sehr total emotionale Szene, die fast ohne Worte und ohne Musik auskommt, wo man denkt, einfach nur dadurch, wie die Charaktere da handeln, ist es total ergreifend. Aber das persifliert halt total diesen Überpathos, den wir in der Szene vorher gesehen haben.
Ja.
Und ich glaube halt, dass die Produzenten ganz genau wussten, jetzt hauen wir hier mal so richtig auf die Kacke, jetzt hauen wir alles rein, was wir haben an Klischees. Und haben aber dann auch diese stillen Sequenzen drin gehabt. Es gibt diese eine Folge, Who Watches the Birds?
Ja. Fast komplett ohne Dialoge auskommt.
Die fast komplett ohne Dialoge auskommt, wo es um den Hintergrund von Cooper Hawk geht, den Tank, der halt in einer Tankschule groß wird, im wahrsten Sinne, und dort quasi indoktriniert wird. Also du hast die Anweisungen des Vorgesetzten des Watchers zu befolgen, und er guckt halt auf die Vögel und fragt dann, wer kontrolliert die Vögel? Und dann sagt halt der Watcher sagt, ich.
Ja.
Und dann sagt, und wer kontrolliert sie?
Ja.
Und da kann er halt keine Antwort drauf geben. Also auch so ein klein, das ist also natürlich Küchenpsychologie, logisch, aber es wirkt halt irgendwie auch.
Es riecht zum Nachdenken an, und gerade diese Folge fand ich sehr schön, weil halt auch gezeigt worden ist, wie halt entmenscht diese Tanks sind. Dass sie halt zu Killermaschinen ausgebildet werden, es wird halt dadurch gezeigt, alle Tanks setzen sich wortlos in ihren Unterrichtsraum, irgendwie reden auch nicht untereinander, weil die absolut irgendwie sozial daneben sind sozusagen. Und dann kommt irgendwie der Instructor rein und der sagt auch kein Wort, nicht guten Morgen, nicht irgendwas, sondern legt einfach die erste Folie auf den Overhead-Projektor. Irgendwie, heutiges Thema, 100 Methoden, einen Menschen zu töten. Methode 1. Das war, glaube ich, erwürgen oder so, aber da wurde dann nicht mehr drauf eingegangen. Aber da wurde halt auch schon irgendwie diese ganze Kälte und die ganze Unmenschlichkeit von dieser Militärmaschinerie auch schon irgendwie gezeigt. Und trotzdem halte ich das Ganze für eine Pro-Kriegsserie.
Das war ja auch so ein bisschen angelegt wie Top Gun im Weltall. Das war ja der explizite Wunsch des Fox. Senders, der Produzenten, die gesagt haben, wir wollen gerne sowas haben, so eine Hurra-Serie.
Ja.
Und dann haben die Produzenten, die von Akte X, die Schreiber von Akte X waren, gesagt, ja, das Top Gun im Weltall ist ein bisschen, wird ein bisschen armselig für eine ganze Serie. Wir bauen da so eine Art, ja, Vietnamkrieg im Weltall. Und das, genau sowas ist es halt geworden. Also mehr so wirklich so eine Kriegsserie.
BZW, so Zweiter Weltkrieg in England, hätte ich jetzt eher gesagt irgendwie. Weil zuerst sieht es halt so aus, also es sollte wohl auch 2 Staffeln irgendwie erstmal angelegt sein ursprünglich. Und
das wollten die 5 machen, glaube ich.
5 sogar?
Okay. Aber es war halt die teuerste Science-Fiction-Serie damals mit 1,5 oder bis 1,8, da gehen die Varianten immer ein bisschen auseinander, Millionen Dollar pro Folge. Das sieht man der Serie auch an, wir haben es eben angesprochen.
Ja.
Und vielleicht war es einfach Fox dann doch ein bisschen zu teuer im Endeffekt, die Serie auszustrahlen.
Also ich hatte nochmal gelesen, wie war das? Die hatten zuerst einen ganz guten Sendeplatz, wo sie sehr hohe Zuschauerquoten hatten, aber dann haben die gegen die Nachrichten laufen lassen. Genau,
sonntags 19 Uhr.
Die irgendwie wichtigste Nachrichtensendung in den USA.
Und dieser Sendeplatz hat irgendwie auch bedingt, dass man da ja keine Gewalt in dem Sinne, keine Sexszenen.
Was in der Kriegsserie relativ ein Problem ist.
Aber ich finde, die dramatischen Szenen haben halt trotzdem gewirkt, auch wenn man jetzt nicht wirklich viel Blut gesehen
oder sowas in der Richtung. Und das muss man den Machern zugutehalten, dass die es halt irgendwie raus hatten. Sogar irgendwie, wenn man schon so weit ist, dass man denkt, oh, das ist schnulzig, das ist pathetisch und so weiter. Sobald man nicht aufpasst, dann ergreift es einen plötzlich wieder. Also das ist handwerklich einmal frei gemacht einfach.
Und man hat, wie gesagt, immer das Gefühl, ja, wir wissen, dass das pathetisch ist. Wir wissen, dass das schnulzig ist. Und jetzt, jetzt hauen wir noch eins drauf, so. Und spielen irgendwie noch diese Musik.
Richtig. Und ohne jetzt zu viel verraten, Nathan West trifft seine Freundin irgendwie wieder und in dem Moment, auch wenn es nur ein relativ kurzer Moment ist irgendwie, da hat man dann auch schon echt eine Träne im Knopfloch irgendwie.
Ja, fand ich jetzt nicht. Ich fand das sehr schlecht gespielt, so ein bisschen. Ich find Nathan West ohnehin sehr blass.
Ja.
Ich fand auch Damphouse Wortspiel, die Schwarze, fand ich auch sehr blass. Also von der Charakterentwicklung her.
Ja.
Und ich fand, die haben sehr auf relativ unbekannte Schauspieler gesetzt bei der Besetzung. Ja, ich finde, das merkt man manchmal auch ein bisschen.
Ja, man kann ihnen zumindest kein Overacting vorwerfen.
Und ich finde gerade Kristen Cloak, die Kommandantin dort spielt, ist meines Erachtens zu hübsch. Also die Lippen sehen so leicht gebotoxt aus.
Stimmt.
Da gibt's ja diese Folge, wo sie 2 Monate auf einem fremden Planeten ums Überleben kämpfen und die sieht immer noch aus wie frisch aus dem, war gut ein bisschen Dreck im Gesicht, aber ansonsten sieht die immer noch frisch manikiert aus, so.
Aus wie aus dem Ei gepellt.
Obwohl,
gerade eben mit dieser einen Folge, da hatte sie irgendwie die Haare irgendwie so in Dutt und da sah es schon so ein bisschen mitgenommen auch aus, auch so blass irgendwie dann irgendwie.
Und ich kaufe dann einfach die ambitionierte, strenge Kommandantin dann nicht ab. Also wenn sie versucht, auf Action-Bitch zu machen. Das ist aber ein großes Problem, was zum Beispiel auch bei Lara Croft, finde ich, ist das genauso.
Das ist, das ist ein komischer Vergleich jetzt irgendwie,
finde ich. Nö, gar nicht mal. Ich finde,
Tomb Raider fand ich halt immer von Anfang an comichaft. Und Space wirkt oder versucht sehr realistisch zu sein. Also richtig realistisch. Aber das halten die halt auch nicht durch. Also zum Beispiel die Replikanten, die waren sich, glaube ich, nicht so richtig sicher, die Schauspieler, die Replikanten gespielt haben. Wie spiele ich jetzt diesen Replikant? Wie ist der motiviert? Wie tickt der von innen? Erstmal sind die ein bisschen goofy, finde ich, weil die ständig irgendwie tüdelüt und die können sie aber auch reden. Und die haben wohl eine Funkverbindung, aber die halten es trotzdem für nötig, ständig irgendwelche elektronischen Statusgeräusche von sich zu geben und irgendwie randommäßig irgendwie alte Erinnerungen abzuspielen. Oder irgendwie so Wortfetzen, Gesprächsfetzen, irgendwelche Geräusche, die sie früher mal aufgenommen haben, wo man sich so fragt, hä? Ist das ein Problem jetzt mit dem Bug, den die haben? Und warum haben die überhaupt noch einen internen Lautsprecher und wo die auch sprechen können und so weiter? Und diese eine Folge zum Beispiel, wo es um die Eltern von dieser Shane da geht, da ist die Anführung von so einer Replikantentruppe, die erinnert mich sehr an so diese billigen Science-Fiction-Filme aus den 80er Jahren, die in irgendwelchen Großstadt schäbigen Großstadtgegenden gedreht worden sind, wo dann irgendwelche Mad Max-mäßigen Rocker-Gangs irgendwie spielen. Die Anführer von denen sind ja auch dann immer so, ha, ich bin der komische Anführer, der leicht sadistisch ist, aber auch irgendwie total abgedreht und abgespaced und ich habe komische Schminke im Gesicht und habe eine fiese 80-Jahre-Frisur und keine Ahnung was. So kommen die Replikanten darüber. Und
das nimmt außer, dass die keine fiesen 80er-Jahren-Frisuren
haben. Teilweise schon.
Nein.
Und dann und dann machen sie auch noch piep, piep, düp, düp, wie R2-D2 dabei. Und das, also wir haben ja gerade erklärt mit dem ganzen Pathos und dem ganzen Ernsthaftigkeit und Schwere. Und das dagegen, das wirkt dann wieder so irgendwie witzig. Das ist nicht schlecht unbedingt, aber man weiß da so als Zuschauer nicht, wie soll ich mich jetzt fühlen.
Also, ja, das ist, diese Serie lässt einen wirklich immer zwiegespalten zurück, weil sie zwischen den Extremen hin und her schwankt.
Ja.
Also auf der einen Seite schon diese stillen Momente mit leicht...
richtig gut gespielt, auch ja. Richtig schön geschrieben.
Und dann aber dann auf der anderen Seite dieses In-Your-Face-Pathos und Militärgedöns und dann tauchen auch Militärprediger auf und dann wird dann Heldengesänge auf gefallene Kameraden.
Auch das.
So, tu bitte, muss das sein. Und dann auf der anderen Seite halt wirklich wieder diese schönen, stillen Momente, wo man denkt, ey, eigentlich eine geile Serie.
Ja, also... Da werden ja auch wirklich dann teilweise müssen die dann auch richtige Dilemmas irgendwie durchleben. Also jenseits von wen lasse ich jetzt zurück oder so, sondern wirklich hier, wo sie den Außerirdischen treffen, dessen Planet zerstört werden soll. Und denen überlegen müssen, ja, verraten wir jetzt dem unsere Pläne oder tun wir das halt nicht. Er könnte der Letzte seiner Art sein. Vernichten wir jetzt hier gerade eine komplette Zivilisation, die letzten Reste davon. Sie entscheiden sich dagegen, also sie warnen ihn quasi. Hätten sie es mal nicht gemacht.
Ja.
Aber egal.
Sehr lustig, gibt es zum Beispiel auch eine Szene in dieser einen Folge mit dem Zucker. Du erinnerst dich doch im
erklär mal den Zucker bitte.
Das ist einfach Sugar and Dirt heißt die Folge, deswegen.
Ja.
Da geht es um Zucker, der sich aufgrund des Hitze des Gefechtes mit dem Dreck im Boden verbunden hat und sie schlecken dann den Zuckerdreck, weil sie total am Verhungern sind.
Also ihr seht, es geht heiß her bei den Marines.
Und da gibt es eine Szene, du erinnerst dich doch vielleicht daran, dass was im Irakkrieg Flugblätter auf die amerikanischen Soldaten abgeworfen wurde, auf denen stand, während ihr hier kämpft, schläft Bart Simpson mit euren Frauen.
Wer schläft mit euren
Frauen?
Bart Simpson schläft mit euren
Frauen. Also irgendwer versuchte halt, ich weiß nicht, ich muss nochmal nachgoogeln, aber es ist tatsächlich passiert, als psychologische Kriegsführung sozusagen, also während ihr hier kämpft, und da haben sie halt
Bart Simpson?
Ja, die wollten halt irgendeinen berühmten Filmstar haben und haben sich für Bart Simpson entschieden. Warum auch immer.
Das ging ja ein bisschen nach hinten los, würde ich sagen.
Ja, oder? Das ist halt sehr, sehr albern gewesen im Endeffekt. So wie die, was war die Amerikaner, die übergroße Kondome über Japan abgeworfen haben? Oder war das nur im Film?
Stimmt, die Story habe ich auch schon mal gehört. Und damit diese Japaner denken sollen, die ja, die Engländer oder Amerikaner hätten irgendwie so 2-Meter-Pimmel oder sowas, haben sie zu große Kondome abgeworfen.
Ja, jetzt sind wir wieder explizit. Auf jeden Fall machen die Chicks sowas Ähnliches. Die haben ja dieses Airfield eingenommen und dann gibt es noch auf dem Planeten haufenweise verstreute Marines, die zurückgelassen wurden. Und die Chicks haben halt so einen Lautsprecher, wo sie erst dann Menschenstimmen imitieren, wer sagt, Hilfe, Hilfe, helft mir, ich bin abgeschossen.
Stimmt, ja.
Um halt Marines anzulocken. Und dann spielen sie aber ab irgendwelche Sprüche, um die Marines zu demoralisieren. Unter anderem halt Abe Lincoln's dead. Also Abe Lincoln ist tot. Und dann alle so, hä, Abe Lincoln ist tot? Was soll denn das jetzt sagen? Also ich sag ja, kein Klischee wird ausgelassen in dieser Serie.
Ich hatte vorhin schon mal gesagt, wir haben uns nochmal die Pilotfilme angeguckt, dass es teilweise wirkt wie so ein Ausbildungsfilm fürs Militär. Also Standardsituationen irgendwie. Zoff auf der Bude wegen irgendwas, keine Ahnung, Eigentumskonflikten oder sowas. Wie verhält sich der Kommandant jetzt richtig, um diese Situation zu entschärfen? So, weil die Dialoge, wir haben es gerade im Original geguckt, auch so vorgetragen werden wie... Deutsch für Ausländer, so nach dem Motto, guten Tag, dieses Zimmer ist sehr sauber. Ja, das ist es. In Deutschland sind wir nämlich alle sehr sauber. So, irgendwie kam das rüber.
Ist das der 4-Uhr-Bus nach Tatooine? Nein, das ist der 15-Uhr-Bus nach Cardassia.
Peter, Habt ihr pünktlich mit eurer Arbeit begonnen?
Ja, wir waren pünktlich an unserem Arbeitsplatz.
Ja.
Also, unklare, also wie gesagt, der Auftraggeber war Fox für diese Serie, war das nicht so?
Ja, und Rupert Murdoch, eigentlich sollte es in Deutschland auf Pro7 laufen und Rupert Murdoch wollte aber das deutsche Fox, also Vox, ein bisschen stärken und hat gesagt, nein, das Ding wird bei Vox ausgestrahlt.
Vox ist das deutsche Fox?
Nein.
Doch.
Ist es nicht, aber es gehört
auch. Sagen.
Weswegen es in Deutschland irgendwie gar nicht mal so bekannt geworden ist, weil es halt auf Vox war damals halt noch ein relativ kleiner Sender, den keine Sau kannte und die wollten halt ein bisschen pushen, indem sie halt irgendwelche hochkarätigen Serien dorthin gesetzt haben, unter anderem halt Space.
Ja.
Und ich weiß zum Beispiel, ich weiß aber gar nicht mehr warum, du erinnerst dich doch, dass wir auf dem Kölner Trecknetter zwei Brüder hatten, deren Namen wir jetzt nicht sagen, und der jüngere Bruder hat mich immer mit Videokassetten versorgt, auf denen Space war. Uhu. Ich habe damals Space auf Videokassetten aus Köln zugeschickt bekommen. Frag mich nicht, warum. ob wir damals keinen Satellitenschüssel hatten. Aber es war Mitte der 90er natürlich.
Nee, wir haben noch zusammen geguckt, das weiß ich noch. Wir haben uns zum Space gucken verabredet.
Und ich hatte die immer per Video gekriegt, aber auf Deutsch. Weil wir hatten sonst immer gute Quellen irgendwohin, die uns mit amerikanischen Serien versorgt haben auf Englisch, aber diese Serie kam tatsächlich auf Deutsch. Ich weiß nicht warum, ob ich sie damals verpasst hatte.
Das Englische ist auch schlechter zu verstehen als das Star Trek Englisch, muss man dazu sagen.
Ja, weil noch teilweise sehr viele Dialekte drin sind.
Und sie sind ja auch ständig immer psychisch komplett fertig, die Hauptdarsteller, und das müssen die natürlich auch sprachlich irgendwie.
Ja, aber es gibt auch ein paar Deutsche dort, wie wir gehört haben. What's that? Look at there!
Und es waren nicht die Chicks.
Nee, es waren nicht die Chicks. Und es gibt wieder in dieser einen Folge Sugar and Dirt am Anfang eine Einsatzbesprechung, wo sie auch um so einen großen Tisch herumstehen mit, du kennst es aus diesen Luftschutzbunkern, wo dann diese Glasscheiben, diese illuminierten Glasscheiben sind, wo dann quasi die Schwadrone aufgezeichnet sind.
Ja, gibt es die eigentlich in Wirklichkeit auch? Ich habe mich das immer gefragt, weil die sieht man so oft. Die sieht man auch in vielen Militärfilmen auf alle Fälle.
Ja, das gibt's tatsächlich. Also ganz bei uns in der Gegend ist ein Bunker Luftraumüberwachung der DDR hat er damals gemacht, quasi, und da ist so eine Tafel drin, wo dann von hinten immer angemalt wurde, wo befinden sich die Flugzeuge, und auf der anderen Seite standen halt die Kommandanten und haben sich das angeguckt.
Ja.
Und sowas ist dann auch so eine Art Einsatzbesprechung, was heißt eine Art Einsatzbesprechung? Schon so eine Einsatzbesprechung, wo dann auch die Schilder hin und her geschoben werden auf diesem Tisch, und da gibt's zum Beispiel einen chinesischen Kommandanten, einen US-Kommandanten, es gibt, glaube ich, einen libanesischen oder sowas. Und
die kommen zusammen in eine Bar.
Und die kommen zusammen in eine Bar und schieben irgendwelche Plättchen hin und her. Und da sieht man halt, es gibt nicht nur die Amerikaner, sondern die haben alibihalber auch noch andere Nationen.
Aber dort. Es ist auf jeder Einstellung, wo irgendwas mit Militär zu sehen ist, immer US drauf. Ne? Ja. Also das US Marine Corps, überall USMC, USMC auf den Flugzeugen, auf den Uniformen, auf den Mikrofonständern, auf den Betten, auf den Kantinen, keine Ahnung.
Auf den Papptellern in der Kantine,
auf den Papptellern in der Kantine.
Aber es gibt dann schon noch Nationalstaaten quasi in dieser Serie, aber es gibt eine sehr erstarkte Vereinte Nationen. Zentrale, die aber irgendwie, es ist keine 90er-Jahre-Serie, kommt ohne Verschwörung aus, mit einem bösen, bösen, multinationalen Konzern kungelt.
Der nämlich auch diese Kolonien gegründet hat.
Und doch mehr wusste über die Chicks, als am Anfang klar war.
Vielleicht sind die deswegen abgesetzt worden von Fox. Die wollten eine reine Hurra-Patriotismus-Militärserie und dann waren am Ende wieder rausgekommen, dass die bösen Konzerne nämlich doch wieder ihre Finger drin hatten da.
Also so ganz offiziell eine Erklärung, warum das nun abgesetzt wurde, gibt es eigentlich immer noch nicht.
Außer
also
das ist zu teuer
halt. Ja, aber ich meine, du hast Investitionskosten gehabt.
Ja.
Du musstest einmal die Hammerheads bauen, du musstest diese Saratoga bauen.
Ja.
Das war ja alles da.
Und die haben es mit Windeseile abgerissen irgendwie.
Ja. Man hätte quasi die zweite Staffel wahrscheinlich mit der Hälfte des Budgets machen können. Die haben ja auch viele, sagen wir mal, Hammerhead-Abschuss-Szenen wie bei Battlestar Galactica, wo die Vipers abgefeuert wurden, immer die gleiche Einstellung.
Ja, ja.
Haben natürlich auch viele Außensequenzen einfach wiederverwendet. Also
für eine Fernsehserie ist es auch vollkommen okay.
Also, ja.
Ihr müsst euch das vorstellen, diese Hammerheads, das waren halt diese Jagdflieger, die waren so, dass die Cockpits quasi einzelne Einheiten waren, die halt in dieses Flugzeug reingesetzt und rausgenommen werden konnten. Und wenn die halt ihren Einsatz zu Ende geflogen haben oder am Anfang von Einsatz, haben sie sich erstmal in ihre Cockpits gesetzt, dann ging irgendwie im Boden ein Fahrstuhl auf, die Cockpits fuhren runter in diese Hammerheads rein, wurden darin verankert, dann sind sie losgeflogen, bei der Landung das ganze Spielchen rückwärts. Und das haben die alles gebaut. Die hatten tatsächlich diese Cockpits, wo sie sich reinsetzen konnten und dann gingen diese Fahrstühle los. Das war keine Tricktechnik, das war wirklich vorhanden.
Genau, und wenn die dann wieder aufgetaucht sind, kamen dann irgendwelche Schläuche aus der Decke, dann wurden die aufgetankt.
Ja,
und dann
so
kam Servicetechniker wie beim Boxenstopp der Formel 1. Es ist wirklich extrem aufwendig, diese Serie gewesen.
Ja, verdammt. Und aber dann trotzdem plötzlich alles vorbei. Also wie gesagt, die Einschaltquoten sind halt ein bisschen gesunken, nachdem die auf diesen Sendeplatz gekommen sind, parallel zu dieser Nachrichtensendung.
Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich hatte meinen ersten Kontakt mit den Ramones.
Das ja, richtig.
Buff and Beyond.
Ich auch. Auch übrigens wirklich eine super schöne Szene. Dieses berühmte Hey, ho, let's go. Kennt ihr wahrscheinlich. Nein, das war was anderes. Und das wird halt da gespielt. Auch in der, sie finden auf dem Mars eine alte Erdensonde. Und in der Erdensonde ist eine CD drin, wo die wichtigsten Stücke der Menschheitsgeschichte drauf sind. Also Mozart als erstes, ich glaube dann Ramones als zweites, glaube ich schon direkt. Und als es halt gespielt wird, oh ja, kennt ihr das Stück? Das ist ein ganz alter Klassiker irgendwie.
Man nennt es Rock'n'Roll.
Man nennt es Rock'n'Roll. Die Band heißt Pink Floyd.
Und das taucht dann noch ein paar Mal auf, das Hey Ho, Let's Go. Und dann gibt es ein paar Weltraumkämpfe, die mit Johnny Cash unterlegt sind. Also musikalisch auch sehr abgefahren, die Serie. Und dann gibt's noch so lustige Sachen wie McQueen hat halt eine sehr markante Art und Weise, Briefings zu halten. Er kommt als erstes rein, schmeißt den Tisch um.
Ja, genau.
Und sagt, folgendes ist die Situation. Das und das und das. Wir greifen von da aus an. Noch Fragen. Und dann gibt's in einer Folge, macht halt Paul Wang McQueen nach. Stellt euch vor, er wäre nicht zum Militär gegangen, sondern wäre Klempner geworden. Und dann kommt er irgendwie so, folgendes ist die Situation. Wir haben ein Wasserrohrbruch im Keller. wir gehen folgendermaßen vor. Und daraufhin entspannt dann irgendwie im damals aufkommenden Internet auch diverse Vorschläge. Imagine McQueen as was weiß ich was. Und die Legende sagt wohl, dass der Schauspieler, der Fuente, Enrico de Fuente,
Also von Wong.
Das ganz gerne mal während der Pause gemacht hat, während der Drehpause. Und das fanden die Produzenten so geil, dass sie gesagt haben, das bauen wir ein in die Serie.
Ja, dadurch wirken die Figuren halt wieder auch wieder lebendiger so.
Ja, ne? Ja. Und der Kommandant der Saratoga, der spielt in einer Folge, in der Weihnachtsfolge, die natürlich auch richtig auf die Tränendüse drückt, spielt der Gitarre über Funk für die gefallenen Soldaten oder die einsamen Soldaten.
Ja.
Das kommt dadurch, dass der Schauspieler auch seine Gitarre immer am Set hatte und während den Drehpausen Gitarre gespielt hat. Und dann haben sie gesagt, Mensch, das bauen wir jetzt auch noch ein.
Ah ja.
Also die scheinen wirklich viel Spaß gehabt haben in der kurzen Zeit, die Serie gedauert hat.
Ja. Schön für sie.
Das kann man nicht anders sagen. Weniger Spaß hatten wohl offensichtlich die armen Schauspieler, die da in dem Schicks-Kostüm gesessen haben.
Ja.
Das war wohl sehr unbequem. Und es gibt eine Folge, da musste ein Schick mit einer, die haben so eine Art Machete, mit denen sie dann im Nahkampf umgehen. Und der Schick sollte die Machete ziehen und dicht vor dem Gesicht eines Schauspielers stehen bleiben. Und dann war nur das große Problem, dass der Typ, der in dem Schickkostüm saß, eigentlich überhaupt nichts gesehen hat. Die Machete war zwar nicht scharf, aber die beiden Schauspieler waren mit dieser Szene nicht ganz wohl. Und dann haben sie dann dem Regisseur die Bedenken kundgetan und der hat gesagt, ja, okay, kein Problem, dann kommt halt statt des Schauspielers, der dort am Boden liegt und die Machete ins Gesicht kriegt, kommt halt ein Dummy.
Ach so, ich dachte, jetzt ein Stuntman oder so.
Und zwischenzeitlich haben die wohl, die Schauspieler in den Schicks-Kostümen ausgewechselt. Offensichtlich haben die alle gekündigt.
Ach so.
Und keiner bis heute noch nicht so richtig geklärt, warum. Und die Typen, die dann quasi die neuen Schicks-Darsteller wurden, haben halt gesagt, dass der Cooper Hawks-Darsteller sehr feindselig ihnen gegenüber gewesen sein soll. Und vermuten halt, dass es wohl zwischen den alten Schick-Darstellern und den Stammschauspielern wohl ein paar Differenzen gegeben haben muss. Oder die haben so in der Rolle drin gesteckt, dass sie gesagt haben, der Feind wird niedergemacht, auch wenn er halt ohne Schick-Kostüm rumläuft.
Vielleicht haben die einfach so ein bisschen rumgeschubst, so von wegen, ah, Chicky in seinem Plastik
richtig. Oder ständig Blockflöte gespielt.
Okay, soll mal zur Wertung kommen, Sascha?
Ja, schwierig. Also ich habe im Vorfeld ja wirklich überlegt, weil diese Serie so extrem ist, in vielerlei Hinsicht.
Ja, extrem gut und extrem scheiße manchmal einfach. Manipulativ bis zum geht nicht mehr.
Ja.
Super gemacht von den Effekten, von den Kulissen her.
Aber wie Sebastian schon sagt, selbst wenn man weiß, diese Serie ist extrem manipulativ und mit dieser Erwartungshaltung rangeht, man ertappt sich immer wieder an diversen Stellen, wo man denkt so, ach, scheiße, jetzt bin ich schon wieder auf den Leim gegangen.
Jetzt habe ich mich wieder emotional ja. irgendwie damit verbunden irgendwie.
Ja, ja, ja. Also man kann komisch. Wirklich nicht anders sagen, als die Serie funktioniert. Die funktioniert verdammt gut.
Ja. Und es ist schade, dass sie nicht zu Ende gelaufen ist eigentlich, zu Ende gedreht worden. Man hätte es ihr gewünscht, dass sie einen richtigen Abschluss gefunden hätte.
Ja, vielleicht hätten sie in der zweiten Staffel auch eine andere Musik gehabt.
Vielleicht, außer wenn es jetzt nicht mehr dieses...
Genau.
Ach, ja.
Ja, ja. Es ist wirklich schwer, aber ich würde schon sagen, es ist eine überdurchschnittlich gute Serie.
Darum
also eine überdurchschnittliche Serie. Also wir haben unsere Bewertungsskala ja von 0 bis 11.
Ja. Das heißt, die Mitte ist bei 5,
die Mitte wäre bei 6. Also ich würde schon so eine 7 bis 8 geben.
Ja. Was macht man zu einem gut gemachten Kunstwerk, dessen Aussage einem nicht passt? Man sollte vielleicht zwei Wertungen für Form und Inhalt abgeben oder so. Aber eigentlich gebe ich dir recht, es ist also eine 6, 7. So. Also eigentlich wäre sie noch viel besser, wenn nicht immer, wie gesagt, diese Lanzer-Romantik wäre und irgendwie, ja, wir Krieg ist zwar scheiße, aber irgendwie auch geil, ist ja so ein bisschen die Message davon. Und wenn das noch irgendwie besser ausgebaut leuchtet worden wäre, die Hintergründe, also was ist eigentlich, wie ist der Konflikt wirklich? Entschuldigung.
Du hast dir immer eine Räuspertaste gewünscht.
Ja, ich bin auch etwas erkältet im Moment. Wir haben gestern Abend noch gegrillt im strömenden Regen bis nachts um 10. Wir sind ja nicht mehr allzu jung.
Ja.
Waren um 11 Uhr zu Hause. Es war schon ein bisschen traurig eigentlich.
Man wird nicht jünger.
Man wird nicht jünger. Ja, wie gesagt, sagen wir 6, 7 so
ja,
in die Richtung rum.
Man hat das ungute Gefühl, oder was heißt das ungute Gefühl? Man hat irgendwie das Gefühl, dass die Serie zu früh abgesetzt wurde und dass sie wahrscheinlich verdammt gut geworden wäre in der zweiten Staffel, wo man gedacht hat, jetzt sind die Kindheitsfehler vielleicht ein bisschen behoben.
Ja.
Man ist den Kinderschuhen entwachsen und jetzt wird es was richtig Geiles. Und dann ist die Serie einfach vorbei gewesen, was ein bisschen schade war. Also ich hätte schon gerne gesehen, was daraus noch geworden wäre.
Ich auch.
Vielleicht auch wieder mit einem Gastauftritt von David Duchovny.
Der übrigens in einer Folge mitspielt.
Genau, weil die Autoren nämlich Schreiber von Akte X waren.
Und die kannten ihn deswegen.
Genau. Was aber den Akte X-Produzenten nicht unbedingt gefreut hat.
Und was Duchovny mag sowieso gerne abgefahrene Rollen, glaube ich.
Ja.
Er spielt auch nur so abgefahrene Rollen.
Aber er hatte keinen Sex in der Folge.
Nicht on camera jedenfalls.
Ja, wahrscheinlich hinter der Kamera mit Kristen Cloak. Knickknack, die übrigens mit einem der Produzenten verheiratet ist und ein Kind hat.
Noch ein Grund mehr, mit ihr zu schlafen. Aus Duchovnys Sicht jetzt.
Achso, ich dachte gerade. Ja. Wie gesagt, die Serie ist komplett bei Amazon erhältlich.
Aber in der deutschen Version aufgeteilt, es gibt eine Doppel-DVD mit nimm den Pilotfilm drauf und einen mit der ganzen Serie, mit den Folgen drauf, wo ich mir gedacht habe, nee.
Aber ohne Pilotfilm.
Ja, genau.
Also die Vermarktungspolitik, da steckt man nicht drin.
Nee, und die waren auch echt beide teuer. Also auch die Pilotfilm-DVD kostete irgendwie 40, 50 Euro oder sowas in der Richtung.
Was? Richtig?
Ja, okay, da will ich mich nicht drauf festnageln lassen. Also jedenfalls, ich hätte mir gedacht, ich bestelle mir eine CD irgendwie oder eine DVD-Pack und das dann alles drauf. Aber gibt's nicht und deswegen habe ich es auch nicht gekauft. Und wir haben uns jetzt zur Vorbereitung die Folge mal YouTube angeguckt.
Genau. Mach das bloß nicht.
Das darf man. Das konnte ruhig machen.
Das stimmt. Man wird ja auch mittlerweile gezwungen, sich vorher einen Werbespot anzugucken.
Richtig. Also da verdienst du noch irgendjemand Geld bei.
Außer man hat einen Adblocker. Gut, dann würde ich sagen, dieser Cast dauerte eine gute Stunde.
Und in dieser Zeit sind 4 Menschen an Erkrankungen des Verdauungssystems gestorben.
Und 0 durch Terroranschläge. In dem Sinne,
tschüss!